begrüße ganz kurz. Dann kommt Philipp Brickenbacher, VÖ-Präsident von CVVC. Dann kommt Regierungsrat, Finanzdirektor und die wichtigste Funktion, Blockchain, Swiss Blockchain Federation Präsident Heinz Dändler. Dann kommt Patrick Hummel und dann kommt Alex Thoma mit den Input-Referaten. Heute Abend geht es um Blockchain. Wir haben das deklariert als Masterclass Blockchain for Investors. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr auf diesen Abend. Das ist viel Herzblut und es sind hier gute bis sehr gute Freunde am Tisch oder Partner am Tisch. Es ist fast ein bisschen demütig, aber ich freue mich jetzt hier. Wir reden heute Abend über Blockchain als Investitionsobjekt. Und bevor wir starten, möchte ich kurz die Frage an Perplexity stellen. Ist es aus heutiger Sicht besonders interessant und vielversprechend, in Blockchain-Anwendungen zu investieren? Einfach ein kurz mal schauen, was da kommt. So ein kurzer Einstimmer für den Abend.
Man beginnt mit einem Ja.
Ja, aus heutiger Sicht gelten Investitionen in Blockchain-Anwendungen als besonders interessant und teils vielversprechend, wenn auch mit erheblichen Risiken. Also die Risiken kennen wir, seit wir angefangen haben vor 8 Jahren, aber so vielversprechend wie hier hat es noch nie getönt oder selten. Und wieso das ist, heute werden wir heute im Rahmen dieser Referate erfahren, natürlich dann zu Ende auch noch von Matthias und Olaf zum Projekt, Stand des Projektes, Ausblick aufs Projekt. Aber ich denke, das Momentum ist spannend, die Referate sind spannend.
Lassen Sie mich beginnen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Wunderbar. Und wir sind alle da, dank Lörl. Und auch dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du es möglich gemacht hast, dass wir uns heute zu diesem spannenden Thema Blockchain treffen dürfen. Und ich möchte eigentlich nur eine ganz kurze Einstimmung in diesen Abend machen und mit Ihnen einige Gedanken teilen, um das Thema etwas anzuwärmen. Lassen Sie mich mit etwas Provokantem beginnen. Als ehemaliger Banker und auch damals als Banker bin ich mir bewusst, wie schwierig das Thema Innovation eigentlich ist. Den Banken wird ja nachgesagt, dass sie in ihrem ganzen Dasein eigentlich nur eine einzige Innovation geschafft haben, den Geldautomaten. Jetzt, das sind böse Zungen, die das gesagt haben, aber es gibt halt eben diesen kleinen Kern von Wahrheit, denn die Innovationszyklen im Banking waren und sind langsam. Sie alle erleben das wahrscheinlich jeden Tag als Bankkund. Sie erleben es, wenn langsam sich der Banker von einzelnen Linien und einzelnen Titeln in Richtung Portfolio und vielleicht in Richtung holistischer Beratung bewegt. Aber dieser große Bogen hat über 20 oder 30 Jahre stattgefunden. Trotz seiner Geschwindigkeit ist auch im Banking war Technologie immer ein entscheidender Faktor für den nächsten Innovationsschub. Und Technologie musste immer einen gewissen Reifegrad haben, um die nächste Welle von Innovation zu ermöglichen. Wahrscheinlich vor fast aller unserer Zeit Dinge wie der Telex, der ermöglicht hat, dass plötzlich Aktienkurse und Börsenkurse über Kontinente hinweg geteilt wurden, die elektronische Datenverarbeitung. Technologie war oftmals der Treiber für Innovation und elektronische Datenverarbeitung war einer der letzten Schritte. Heute ist es künstliche Intelligenz und ist es auch die Blockchain, die einen großen Transformationsschub in der Finanzbranche auslöst und neue Geschäftsmodelle ermöglicht, auch wenn diese Schritte jeweils viel Zeit gebraucht haben. Wenn wir bei Blockchain sind, mein zweites Thema von heute Abend. Die Blockchain aus meiner Sicht wird gerade langweilig und das ist wunderbar so, weil das wird ihr letztlich zum Durchbruch verhelfen. Ich erinnere mich an die Anfangstage, als ein paar crazy guys in ihren komischen Zimmern gefüllt mit Chipsdosen, mit Cola-Dosen, mit allem Möglichen, in Turnschuhen vor ihrem Bildschirm irgendetwas gebastelt haben. Und man hat diese spannenden Kreaturen dann auf Konferenzen über das Ende des klassischen Finanzsystems referieren hören. Man sieht sie heute auch immer noch, oder? Es gibt noch ein paar von denen. Sie sind ein bisschen ruhiger geworden, aber noch nicht ganz angepasst. Dieses Tear down the system, oder? Und break down the walls. Dieses Rebellische war ein Grundelement, das eigentlich diese Revolution überhaupt erstmal ausgelöst hat, oder? Fast forward nach heute. Das hat sich aus meiner Sicht radikal geändert. Die Schweiz war eine der ersten Nationen, die dort diese Veränderung gesehen hat, die gesehen hat mit einer starken und vorausschauenden DLT-Legislation. Ich bin sicher, dass wir darauf noch zurückkommen werden. Mit den ersten zwei voll regulierten Kryptobanken, damals SEBA, später Amina und Signum. Und mit einem unglaublichen Ökosystem im Crypto Valley, das gebaut wurde. Heute sind die großen Namen, die großen Player, die Coinbases dieser Welt, sind Household Names und werden irgendwann auch mal sehr große Unternehmen sein. Also die Gründer, die Rebellen, die würden sich, die leben alle noch, aber sonst würden sie sich wahrscheinlich wie Propeller im Grab drehen, wenn sie sehen würden, wie sich Blockchain in diese Richtung entwickelt hat. Und der letzte Schritt jetzt, US Genius Act, wir werden sicher heute Abend auch noch über Stablecoins reden, wird nochmal einen gewaltigen Schub an Institutionalisierung bringen. Ich glaube, dass es diese Demystifizierung ist, der Blockchain, wirklich Demystifizierung, dieses Austreten aus dem Nebel und die Institutionalisierung, die eine neue Ära auslösen wird, von Möglichkeiten und von echten Geschäftsanwendungen, die der ganzen Branche Rückenwind geben wird. Kommen wir hier in die Schweiz. Die Schweiz ist ein unglaublich innovatives Land und sie muss nicht nur laufen, sondern wahrscheinlich auch rennen, um es zu bleiben. Wir führen in den Innovationsindizes. Wir sind unglaublich stolz auf unsere Berufsbildung, auf unsere Institutionen, auf die internationale Position der ETH. Wir haben eine Exportwirtschaft, die einem stetig steigenden Schweizer Franken über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, getrotzt hat. Und viele von Ihnen als Unternehmer haben das am eigenen Leib erfahren und diesen Wandel auch mitgestaltet. Und darauf dürfen wir zu Recht stolz sein. Manchmal muss man sich auch in der politischen Debatte etwas daran erinnern, dass aus meiner Sicht unser heutiger Wohlstand nicht einfach nur Gott gegeben war, auch wenn unsere Verfassung so beginnt, sondern dass es hier Unternehmertum und sehr viel Risikofreude gebraucht hat, um dorthin zu kommen, wo wir sind. Und ich habe kürzlich gelesen, dass der erste Gotthard-Eisenbahntunnel zu über 80% privat finanziert war. Stellen Sie sich das Risiko vor, dass die privaten Investoren zur damaligen Zeit ohne Tunnelbaumaschinen, ohne Bauunternehmer, die das schon 50 Mal gemacht hatten, oder? Man steht vor dem längsten Bahntunnel der Welt und sagt, ja, wir können ihn graben und wir finanzieren ihn. Das war und ist auch heute noch in vielen Bereichen echtes Unternehmertum und das braucht es, um auch den Innovationsstandort Schweiz weiterzubringen. Und in diesem Sinne ist Crypto Valley für mich ein großartiges Ding. Aber es muss jetzt in weiteren Schritten weiterentwickelt werden. Und wir müssen aufpassen, dass der Fokus von Wirtschaft und von Politik nicht anderswo ist und auf anderen Themen, sondern dass wir nach dem ersten immer auch den zweiten und dritten Schritt machen. Lassen Sie mich schließen mit ganz wenigen Gedanken, die auch mich letztlich zu CBWC geführt haben, weil ich glaube, dass es ein paar Dinge braucht hier in der Schweiz, um uns weiterzubringen. Erstens braucht es ein unglaublich starkes Ökosystem. Es braucht Menschen verschiedener Provenienz und verschiedener Interessen, die zusammenkommen und miteinander das Ganze weiterentwickeln. Das tun wir hier im kleinen Rahmen in Bern. Aber das macht CBWC auch über eines der wahrscheinlich größten Ökosysteme im Blockchain-Bereich, wo wir ganz unterschiedliche Komponenten und ganz unterschiedliche Akteure verbinden können. Nächstes Mal dann wieder am CIVI Summit in Zürich, der sehr bald stattfinden wird. Das Zweite ist, innovative Unternehmen müssen unterstützt werden. Innovation und Neugründungen passieren nicht einfach so. Und wir alle kennen die Scheiterungsraten von kleinen Unternehmen, oder? 9 von 10, 99 von 100, die es nicht über die Linie schaffen. Und hier ist es an uns, das Richtige zu tun und diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Werden wir 9 von 10 haben, die es schaffen? Nein. Aber wir können hier einen substanziellen Beitrag zur Wirtschaftsförderung leisten. Und wenn ich die Accelerator-Aktivitäten von CBVC nehme, die halt eben genau darauf abzielen, junge Unternehmen durch ihre ersten Wochen und Monate zu helfen, sich zu vernetzen und besser aufzustellen, dann leisten wir hier einen wichtigen Beitrag. Und das Dritte ist, es braucht Investitionen. Es braucht Kapital, es braucht Risikokapital, es braucht Mut. Und auch hier, denke ich, ist einer der wichtigen Pfeiler, die wir als CBVC haben, dieses Kapital zusammenbringen und sinnvoll und unternehmerisch nachher einzusetzen. Nicht im Sinne der wilden Token-Ideen, die da alle draußen sind, oder? Von denen gibt es im Kryptobereich genug. Und Scams und Rebellen gibt es immer noch. Aber im Sinne von der Unterstützung echter Unternehmer in ihrem Wachstum. Das Ganze in der Schweiz, aber aus der Schweiz auch global gedacht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in Europa, in Südafrika waren und jetzt hoffentlich auch einen großen Schritt in Richtung Mittleren Osten machen können in den nächsten Monaten. Nicht um die Schweiz zu verlassen, sondern um die Schweiz noch mehr zu exportieren und zu vernetzen mit der ganzen Welt. Das ist aus meiner Sicht die Chance, die wir haben. Ich hoffe, dass wir heute viele Aspekte dieses Themas beleuchten können. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle Teil dieser Reise sind. Vielen Dank.
Heinz und ich sind mittlerweile ein paar Jahre schon zusammen. Ich bin sein Vizepräsident der Swiss Blockchain Federation und wir sind Brothers in Arms in dieser Sache, haben sehr viel erreicht und es ist wirklich mir eine sehr große Freude und Ehre, bist du hier, Heinz. The floor is yours.
Danke vielmals, Lorenz. Geschätzte Herren, auch von meiner Seite möchte ich Sie herzlich begrüßen. Ich halte kein Referat. Ein Politiker kann nicht referieren. Das ist unmöglich, der kann Geschichten erzählen, der kann irgendetwas plappern, ob es stimmt oder nicht, ist manchmal nicht so entscheidend, aber ich gebe mir Mühe. Also zuerst möchte ich dir Danke sagen, dass du mich eingeladen hast, weil da sind natürlich viele gescheitere und intelligentere Personen, die Ihnen das Thema besser näher bringen können als ich. Und was mich aber vor allem freut, bis jetzt war es immer so, dass ich irgendwo vor politischen Runden aufgetreten bin oder in Kommissionen oder in Zug, in der Politik und so weiter. Heute bin ich einmal vor Investoren. So empfinde ich das und das ist etwas Neues. Darum bin ich unglaublich nervös, dass ich ja keinen Fehler mache, vor Investoren zu sprechen. Also diesen Ball, Lorenz, den nehme ich gerne auf. Ja, ich spreche nicht als Regierungsrat oder nicht nur als Regierungsrat und Finanzdirektor des Kantons Zug, sondern auch als Präsident der Swiss Blockchain Federation und ich glaube auch als aktiver Präsident. Also ich bekleide dieses Amt nicht einfach so ein bisschen by the way und lasse Lorenz arbeiten. Wir sind wirklich alle zusammen. Da ist ja auch Matthias dabei und weitere in diesem Management Board sind wir sehr, sehr aktiv. Ja, es ist in der Tat so, vor vielen Jahren hat dieser Aufbau dieses ganzen Ökosystems, die Etablierung des sogenannten Crypto Valleys, vor allem in Zug und Zürich, begonnen. Und ich mag mich gut erinnern, mit Matthias habe ich vor 10 Jahren schon den ersten Kontakt gehabt. Damals hieß es noch nicht CBVC, da hieß es noch anders. Und da ist mir eines geblieben, das Treffen mit Nikolaisen, der mit Schneider Ammann einen großen Anlass gemacht hat. Das ist etwa vor 10 Jahren gewesen und da warst du auch noch dabei. Und das war wirklich sehr speziell für mich, weil man hat mich auch eingeladen. Aber ich hatte von Tuten und Blasen eine Ahnung. Ich habe mich so wie ein Alien gesehen. Dann gab es noch diese Anlässe im Casino in Zug mit einem indischen Moderator in ganz spezieller Bekleidung und Internationalität. Und das war ein Mief, der war total anders, als wir konservative Politiker uns das gewohnt waren. Und alle kamen da irgendwie mit weißen Turnschuhen, ohne Bändel und so weiter und so fort. Also es war schon eine wirklich sehr, sehr spezielle Geschichte. Aber diese Geschichte, die hat sich verdichtet und sie hat sich auch vor allem deshalb verdichtet, weil unter anderem auch der Kanton Zug und die Stadt Zug, ich sage jetzt mal, eine Offenheit dargelegt haben, die, ich meine, andernorts wahrscheinlich nicht so einfach der Fall gewesen wäre. Und natürlich haben Stiftungen, die heute ja etabliert sind, ITRM beispielsweise und eben diese Personen, die du genannt hast, Philipp, die haben natürlich viel beigetragen, dass wir dieses Crypto Valley entsprechend auch aufbauen konnten. Diese Innovationskraft, die ist wirklich sehr, sehr gut gelungen in Zug. Nicht nur in Zug, auch in Zürich, auch in der ganzen Schweiz. Und ich möchte hier betonen, und das auch zu Ihnen, ich meine, die Schweiz verfolgt ja keine Industriepolitik. Das gibt es in dem Sinne aus meiner Sicht nicht. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die da Programme aufgleisen und so weiter, ist es ja so, dass eigentlich das Unternehmertum sehr entscheidend ist. Und das hat auch Philipp gesagt, das Unternehmertum in der Schweiz ist sehr entscheidend. Wir haben nicht irgendwelche Programme und Industriepolitiken, das Unternehmertum. Sie sind entscheidend, dass, ich sage, etwas zum Fliegen kommt, etwas entstehen kann, Innovation entstehen kann. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, das hier auch zu platzieren und Ihnen auch zu danken. Sie sind alles Unternehmer, die im Prinzip hier die Grundsteine für vieles, das in der Schweiz entstanden ist, auch legen. Ich hätte auch gerne Schneider-Ammann gedankt. Er ist leider nicht hier. Gehe ich richtig in der Annahme? Ist auch nicht zugeschaltet. Weil das war eine wunderbare Erfahrung mit damals den Bundesräten, nicht nur Schneider-Ammann, auch Uri Maurer, muss man sagen, die ja eigentlich mit diesem Weiss-Buch, das wir zusammen erarbeitet haben, im Prinzip diese Crypto Nation Switzerland ausgerufen hat. Das war ja so ein bisschen der Startpunkt 2017, 2018 und da ist wirklich langsam dann die Post abgegangen. Und da möchte ich diesen beiden Herren, Schneider-Ammann und Uri Maurer, möchte ich den Dank aussprechen. Leider ist es heute so, dass wir im Bundesrat nicht mehr unbedingt diesen Support haben, den wir uns wünschen. Das heißt, das Interesse ist schon groß. Das ist vorhanden, auch im Parlament. Wir haben auch eine parlamentarische Arbeitsgruppe, die uns unterstützt. Aber ich sage mal, es sind offenbar andere Themen im Vordergrund, die bewegen, als Innovation entsprechend zu unterstützen. Wie auch immer, ich will nicht klagen und nicht jammern. Jetzt noch heute zu einem anderen Kapitel, dieser CV Top 50 Report. Der ist ja eindrucksvoll, der immer alljährlich erstellt wird. Und wenn ich da die Zahlen draus nehme, im Crypto Valley, das ja die Schweiz und Liechtenstein betrifft, haben wir heute 1750 Unternehmungen. Davon sind etwa 720, also über 40% sind in Zug domiziliert. Also das ist ein tolles Ökosystem, da bin ich sehr stolz darauf. Dann diese Zahl bedeutet also einen Anstieg, das habe ich daraus gelesen, von 14% gegenüber dem Vorjahr und darunter haben wir 13 Unicorns. Und das ist ja wirklich eine wirklich sehr gute Bilanz. Und die Bewertung der 50 größten Firmen der führenden Unternehmen stieg im letzten Jahr um 106% auf sage und schreibe $383 Milliarden. Also dieser Hub konkurrenziert weltweit an der Spitze. Und das sind natürlich auch Top-Firmen wie ITRM, ich habe es gesagt, die hier eine sehr große Rolle spielen. Mein Vorredner hat es gesagt, 2013, einige Enthusiasten. Und das hat in der Zwischenzeit auch dazu geführt, dass wir Rechtssicherheit geschaffen haben mit diesem DLT-Gesetz. Das ist eigentlich ein Blockchain-Gesetz. Man staune, das Parlament hat dieses Gesetz einstimmig angenommen. Das zeigt ja, dass das auch wirklich auch sehr, sehr gut vorbereitet worden ist. Banken, die entstanden sind, Amina, Signum hast du gesagt. Also das sind ja auch tolle Erfolge und das erfüllt mich als Politiker wirklich mit großem Stolz. Und Ja, in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Wir dürfen auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen. Und ich glaube, die Innovationskraft ist vorhanden, das Engagement ist vorhanden, aber wir haben ein Problem, das muss ich leider hier ansprechen, das ist unser Regulator. Der gibt mir echt auf den Sack. Unser Regulator, die FINMA, gibt mir auf den Sack. Die haben in ihrer Strategie die Innovation rausgestrichen. Also Innovation existiert in ihrer Strategie und in ihrem Leitbild nicht mehr, sondern Regulationswut, das ist im Vordergrund. Und da haben wir auch schon diverse Sitzungen miteinander geführt, mit der Leitung dieses Regulators. Und ich stelle hier wenig, ich sag mal, Schub nach vorne fest. Leider ist das so. Und jetzt kommt das nächste Thema. Da haben wir mit dem Regulator auch wieder zu tun. Das ist das Thema Stablecoin. Ich muss Ihnen Stablecoin nicht noch vorstellen. Aber der Stablecoin-Markt, das habe ich auch gelesen, hat sich seit Anfang 2024 auf über 250 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt und bleibt wachstumsorientiert. Also Stablecoin, diese Thematik, die ist also enorm wichtig. Und wir haben die Swiss Blockchain Federation. Ich muss noch sagen, die Swiss Blockchain Federation ist ja nicht eine Lobbyorganisation. Aber wir haben Schub, wir haben Kraft. Ich muss wirklich sagen, die Swiss Blockchain Federation in dieser ganzen Thematik, die kann sehr viel bewegen, weil wir auch sehr breit abgestützt sind über Politik, über Wissenschaft, über Wirtschaft. Das ist also wirklich eine tolle Entwicklung. Da hat auch Lorenz sehr viel beigetragen mit seiner Organisation. Und wir können Schub entwickeln. Wir haben gerade kürzlich der Bundespräsidentin diesbezüglich einen Brief geschrieben, Stablecoin, dass das ein Thema ist. Ja, weil ein grosser Teil dieses Marktes kann in der Schweiz stattfinden. Aber man muss die fetten Tauben, die da fliegen, die muss man fassen. Man muss nicht ihnen nachschauen und dann sind sie weg. Und da müssen wir daran arbeiten, da müssen wir wirklich konzentriert dieses Thema weiter verfolgen. Also mit Blick in die Zukunft, die Schweiz, das Crypto Valley, also das ist schon ein Magnet und kann ein Magnet auch für Investoren und Fachkräfte sein. Und da gebe ich noch schnell so einen Exkurs zum Kanton Zug. Das wurde auch genannt, dass ich nicht so gerne nach Bern komme. Also der Kanton Zug, ich muss Ihnen sagen, dieser kleine Furz in der Schweiz, das ist schon ein innovativer Kanton. Viele wissen das gar nicht. Darüber wird auch nicht berichtet. Es geht nicht nur um das Crypto Valley und um die Blockchain. Es geht um viel mehr. Der Kanton Zug investiert, und da ist ein Professor, ohne mich hätte er keinen Job, mindestens nicht in Zug. Das Blockchain-Institut, Anschubfinanzierung, er wird dann dort noch Ausführungen machen, der Professor Humbel. 40 Millionen, DAC, wird investiert. Wir haben Stablecoin mit dem KOF, mit dem Professor Gersbach, bin ich daran, ein Projekt aufzubauen, um eine Professur für Stablecoin im Kanton Zug mit der ETH zusammen zu entwickeln. Die Regierung steht dahinter. Das gibt ein tolles Projekt. 20, 30 Millionen Anschubfinanzierung. NTC, Nationales Testinstitut im Cyberbereich und so weiter und so fort. Virtuelles Kraftwerk. Wir investieren Millionen in Innovation, in neue Technologien im Kanton Zug, weil wir wissen, dass Steuern, Steuern und Steuern am Ende des Tages nicht Marktvorteile und Standortvorteile bringen, sondern man muss auch in Technologien investieren. Also Investitionen, Mut, Zukunft, und das gibt einen guten Standort. Ich komme zum Schluss. Ja, diese Trends, die machen Hoffnung. Und wir wissen, Zulassung ETFs in den USA und der fortschreitenden Tokenisierung ganzer Wirtschaftszweige, das gibt uns Rückenwind, das ist eine tolle Geschichte, aber für weiteren Erfolg braucht es Zusammenarbeit. Es braucht Zusammenarbeit, die Zukunft kann nicht alleine bei der Politik liegen. Das muss ich da ganz klar sagen. Nämlich Sie als Macher, Macherinnen sind jetzt nicht da, aber Sie als Macher aus der Wirtschaft, als Investoren, gestalten jetzt die Zukunft und müssen die Zukunft immer gestalten. Wie Polit-Philosoph Sommer sagte, die Zukunft, das ist keine Dienstleistung der Politik, sondern eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft. Und das müssen wir gemeinsam angehen. So, ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement, für Ihren Beitrag, hoffentlich auch den Beitrag, den Sie hier leisten, und ja, für die Aufmerksamkeit. Klappe geschlossen.
Ja. Jetzt haben wir den Professor Patrick Hummel, gibt uns ein bisschen eine andere sich in die Blockchain-Welt.
Also, schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Patrick Hummel. Ich bin Professor für Philosophie und Blockchain an der Universität Luzern. Und ich gebe in den folgenden Minuten einen kurzen Impuls zu zwei Themen. Erstens spreche ich kurz darüber, was Blockchain ist und was mich als Philosoph an Blockchain fasziniert. Und zweitens darf ich Ihnen ein neues Forschungsinstitut zum Thema Blockchain vorstellen. Der wird auf jeden Fall, der ist auf dem Logo, ist da oben rechts bereits drauf. Und er wird auch die gebührende Würdigung erfahren in den folgenden Minuten. Natürlich, ja. Also, was ist Blockchain? Vielleicht ist der Hintergrund hier ja sehr multidisziplinär. Das heißt, nicht jeder ist wahrscheinlich gleich vertraut mit der Materie. Auf der rechten Seite haben Sie eine Quelle, da können Sie vertieft nachlesen. Ich konzentriere mich auf die linke Seite dieses Slides. In der Blockchain-Forschung haben sich 6 Elemente herauskristallisiert, die charakteristisch sind für die Blockchain-Technologie. Und jedes von diesen Elementen hat philosophisch auch wirklich interessante Aspekte, zu denen ich kurz ein paar Dinge sage. Zum Ersten ist zu sagen, dass Blockchain ein verteiltes Netzwerk ist. Aus der Informationstheorie hier, da unterscheidet man zwischen zentralisierten und verteilten Netzwerken. Im zentralisierten Netzwerk haben Sie einen zentralen Akteur, über den die Kommunikation aller Akteure laufen muss. Und im anderen Extremfall haben Sie das verteilte Netzwerk, in dem jede Node, jeder Akteur im Netzwerk gleich viel Verbindungen zu den anderen Akteuren hat. Das heißt, es gibt eine ganz flache Hierarchie. Und warum ist das philosophisch interessant? Wegen zum Beispiel Machtasymmetrien. Machtasymmetrien in unseren Gesellschaften sind nicht immer illegitim. Die haben manchmal gute Gründe und Berechtigung, aber manchmal sind sie durchaus illegitim. Und Verteilung kann uns dabei helfen, Machtasymmetrien abzubauen. Es ist nicht mehr die zentrale Node, die bestimmt, wer mit wem kommunizieren kann, die das Bottleneck ist in der Kommunikation, sondern jeder Akteur ist gleich befähigt, im Netzwerk zu agieren. Wir haben ferner in der Blockchain-Technologie eine Kombination aus Zusammenfassung von Daten in Datenblöcken und kryptografischer Verknüpfung dieser Datenblöcke. Was das gewährleistet ist, dass wir eine extrem manipulationssichere Struktur erlangen und so das Bürgen für die Integrität von Transaktionen nicht mehr durch einen zentralisierten menschlichen oder institutionellen Akteur erfolgt, sondern die Technologie selber, nicht nur für die Integrität von Transaktionen bürgt, sondern sie technisch garantiert. Also einen enorm hohen Grad an Sicherheit verspricht. Und last but not least ist zu sagen, dass wir bei der Blockchain-Technologie, wir sprechen immer von der Blockchain, aber die können wir ganz mannigfaltig ausgestalten. Es gibt ganz verschiedene Variablen und Komponenten, mit denen wir spielen können. Und deswegen gibt es sehr spezifische Ausprägungen, Implementierungen von Blockchain, wie wir auch in der Einladung zu diesem Event heute auch gesehen, verschiedene Brands, verschiedene Netzwerke, die je unterschiedliche Vor- und Nachteile mitbringen und deswegen differenziert zu bewerten sind, können regeln, was wird überhaupt mit der Blockchain gesteuert, wer hat Zugang zu der Blockchain, wer kann also Einträge nachlesen, wer kann die Blockchain manipulieren, also erweitern, und wie wird mit Koordinationsproblemen im Blockchain-Netzwerk umgegangen. Das sind so Variablen, die bei der Ausgestaltung der Blockchain-Technologie eine Rolle spielen und eben genau diesen Pluralismus von Netzwerken und Brands münden. Und um dieses weite Themengebiet zu erforschen, gibt es im Kanton Zug durch großzügiges Funding ein neues Institut, zu dem meine Professur beitragen darf. Das ist das Zuger Institut für Blockchain-Forschung, Cyber wird es ausgesprochen. Und ja, ich habe die große Freude, da mitzuwirken unter Leitung von Professor Trexel und Professor Wurtschim. Sind wir gerade im Begriff, ein Institut aufzubauen, dessen Alleinstellungsmerkmal es ist, insbesondere die Humanities und die Rechtswissenschaften im Blockchain-Diskurs prominent zu beteiligen. Es gibt schon natürlich global diverse Forschungszentren, die zur Informatik der Blockchain-Technologie forschen und vereinzelt auch zu Governance-Fragen. Aber was wir hier haben, ist ein humanwissenschaftlich ausgerichteter Schwerpunkt, der wirklich global eine Lücke schließt. Und warum ist das interessant, das zu machen? Unter anderem aufgrund der Themen, die ich bereits in den ersten paar Slides angesprochen habe. Aber ich habe jetzt noch die Freude, auf ein paar weitere Fragestellungen einzugehen, zu denen meine Kollegen und ich in den kommenden Monaten und Jahren forschen dürfen im Kanton Zug. Angesichts des Pluralismus der Blockchain-Technologie und der Tatsache, dass Blockchain erstmal per se durchaus als abstrakteres Konstrukt gesehen werden kann, ist eine Herausforderung, die auch der fortwährenden interdisziplinären Forschung bedarf, das Runterbrechen dieses Technologiefeldes auf konkrete Use Cases. Und das gelingt manchmal gut und natürlich wird das ein oder andere Projekt nicht gelingen. Das ist ganz normal in Innovationsprozessen. Mein Kollege Professor Schreiber ist besonders interessiert an Blockchain-Tools im öffentlichen Recht. Also zum Beispiel im Einsatz von Blockchain in Grundbüchern, Handels- oder Betreibungsregistern oder in Wahlprozessen. Mein Kollege Professor Baumgart hat eine Professur für öffentliches Recht und Energierecht der Blockchain-Technologie. Und da gibt es jede Menge Startups und etablierte Player, die Blockchain-Technologie zum Beispiel nutzen, um nachhaltigen Strom zu taggen und den Handel von nachhaltigem Strom dezentral zu organisieren. Beide Kollegen sind Rechtswissenschaftler und sind begeistert von diesen Use Cases, weisen aber auch darauf hin, dass es aus rechtswissenschaftlicher Sicht nach wie vor ein paar grundlegende Herausforderungen gibt im Umgang mit Blockchain. Eine Herausforderung ist, dass rechtliche Regulierung historisch immer gewachsen ist mit zentralisierten Playern, die reguliert wurden. Und im Blockchain haben wir ein dezentrales System. Das ist erstmal für die Rechtswissenschaft herausfordernd. Wen genau soll man hier regulieren? Es gibt nicht den Inhaber des Bitcoin-Netzwerks oder den Anbieter des Ethereum-Netzwerks. Es ist gerade der Punkt an dieser Technologie, dass es ein technisches Protokoll ist, das dezentral läuft und niemand der Anbieter dieses Netzwerks ist. Also wen soll man regulieren? Könnte natürlich jeden einzelnen User regulieren, aber das ist extrem aufwendig in fast allen Fällen. Es gibt weitere enorm spannende rechtliche Fragen, zum Beispiel, wie sieht es mit der Regulierung von internationalen Transaktionen auf einer Blockchain aus? Wie sieht es aus mit datenschutzrechtlichen Prinzipien, zum Beispiel dem Recht auf Vergessenwerden, gerade angesichts der Tatsache, dass wir immer uns darüber freuen, dass ein Blockchain immutable ist, also nicht veränderbar? Wie kann man dann ein Recht auf Vergessenwerden zum Beispiel auf einer Blockchain implementieren? Ist eine spannende rechtswissenschaftliche Frage. Wie kann man, wenn man möchte, Smart Contracts, die auf die Blockchain programmiert wurden, nachträglich korrigieren oder anpassen? Und wie können wir sicherstellen, dass die Regulierung dieses komplexen Feldes Innovation nicht erstickt? Das heißt, wie können wir Regulatory Sandboxes schaffen, in denen Innovateure experimentieren können und Raum haben, neue Dinge zu entwickeln? Keines dieser Probleme ist wirklich komplett unlösbar, das ist nicht die These, sondern die These ist, dass wir rechtswissenschaftlichen Fokus auf diese Fragen brauchen, um tragfähige Prinzipien zu entwickeln. Das Gleiche gilt, wurde gerade schon kurz angesprochen, für die Finanzmarktregulierung. Mein Kollege Professor Humbel ist Spezialist für Blockchain und Finanzmarktregulierung und weist mich immer wieder darauf hin, dass der regulatorische Status von Kryptoassets, also ja, ein rasant sich veränderndes Feld ist. Wir haben den DLT Act schon angesprochen, der als Rahmenerlass viele verschiedene Gesetze im Schweizer Rechtsraum modifiziert hat und auf Kryptoassets angepasst hat. Wir haben eine FINMA-Leitlinie, die Kryptoassets klassifiziert in Zahlungstoken, Nutzungstoken, Anlagetoken, aber ohne dabei zu spezifizieren, wie der finanzmarktregulatorische Status dieser Tokens dann letztlich aussieht, ob sie zum Beispiel Securities sind, Finanzinstrumente oder was anderes. Und für ja, die Finanzmarktregulierung sind das unheimlich grundlegende, wichtige Fragen. Es bleibt da abzuwarten, ob weitere Anpassungen in diesem komplexen Themenfeld in den kommenden Jahren notwendig werden. Auch im Privatrecht gibt es verbleibend spannende Fragen. Sind Tokens Eigentum? Wie genau ist der erbrechtliche Status von Tokens einzuschätzen? Wie sieht es im Insolvenzrecht aus? Noch im Haftungsrecht zum Beispiel bei dezentralisierten Organisationen gibt es viele offene Fragen. Letzten Slide darf ich kurz auf mein Fachgebiet und das meiner Kollegen in den Geisteswissenschaften zu sprechen kommen. Philosophische Fragen zum Beispiel um die Blockchain-Technologie. Die Blockchain-Technologie wurde von Anfang an als eine vertrauenslose Technologie charakterisiert. Das ist eine sogenannte Trust Machine, weil sie keinem menschlichen Akteur scheinbar vertrauen müssen. Dieser Claim wurde zumindest in der Philosophie relativ kontrovers diskutiert. Hat sich herausgestellt, eigentlich sind da drei Claims drin, die jeweils diskussionswürdig sind. Der erste Claim ist, dass die Blockchain-Technologie eine vertrauenslose Technologie ist. Der zweite Claim ist, dass die Blockchain-Technologie Vertrauenslücken zwischen menschlichen Akteuren überbrücken kann. Und der dritte Claim ist ein noch anspruchsvollerer Claim, nämlich, dass die Blockchain-Technologie in manchen Settings neues Vertrauen schaffen kann. Also Vertrauenslücken auffüllen kann, die vorher bestanden haben zwischen menschlichen Akteuren. Das sind jeweils anspruchsvolle Claims, die spezifischen Use Cases zu evaluieren sind und nicht im Abstrakten letztgültig beantwortet werden können, sondern interdisziplinäre, konkrete Forschung erfordern. Blockchains sind dezentrale Systeme oder verteilte Systeme sogar, aber das heißt nicht, dass wir nie Machtkonzentration haben, hat sich auch gezeigt. Große Mining-Pools im Bitcoin-Netzwerk sind ein gutes Beispiel. Bitcoin ist natürlich verteiltes Netzwerk, aber wir haben enorm große Cluster, die sich herausgebildet haben im Mining-Sektor. Man kann davon sprechen, dass hier durchaus Machtkonzentrationen um dieses verteilte Netzwerk herum vorliegen. Energieintensität bleibt ein spannendes Thema. Bitcoin ist nach wie vor sehr energieintensiv und Ethereum seit dem Umstieg auf Proof of Stake sehr energieeffizient. Last but not least, ein wirklich spannendes Thema für die unmittelbare Forschung in der Zukunft ist die Verzahnung von Blockchain und KI. Ich glaube, da sind noch extrem viele Chancen auszunutzen und auch sehr viele spannende Forschungsfragen zu stellen. Zum Beispiel bestehen Chancen darin, durch Tokenisierung Datenherkunft nachzuverfolgen und Versionshistorien zum Beispiel nachzuverfolgen in verschiedenen KI-Editionen. Und so letztlich uns allen datafizierten Akteuren zu mehr Datensouveränität zu verhelfen. Sie sehen also, es gibt viel zu tun und es ist mir eine große Freude, dass Sie im Kanton Zug in den kommenden Jahren dazu forschen werden. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Patrick. Sehr spannend, was da geht, sehr wunderbar, was da möglich wird. Ich habe in Daimler habe ich Geschichte studiert und ich habe jetzt hingekommen, wieder so meine Erkenntnis nach 7 Jahren Geschichtsstudium, die flinken sind. We are still confused, but on a higher level. Geht ein bisschen ähnlich, aber wirklich sehr spannend, was da geht. Das Zipper ist im Gebäude, wo CGVC drin ist, also in den CV Labs im Zug, kann wahrscheinlich ab Januar jederzeit besucht werden.
Ja, weil im September haben wir offiziell gestartet, und quasi haben ein Intro. Ja, es sind natürlich dann eine Professuren bestehen. Es sind 6 Professuren gestellt, 2 für Ihnen noch. September Start. Offizielle Eröffnung im Januar, ne? Großer Anlass. Eine tolle Geschichte, auch die in Kombination, dass wir so schon sagen, mit der Hochschule Luzern. Da haben wir noch so einen Hub, der die universitäre Forschung und die angewandte Forschung zusammenbringen soll. Aber also wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist. Es war 3 Jahre Vorarbeit. Und ich habe jetzt mal gelernt und ich bin überzeugt, sie machen das gut. Das ganze Evaluationsverfahren von Professoren.
Das ist ja urenholz. Nein.
Aber es ist abgeklappt.
Gut, also wir freuen uns, weiter zu hören, was da geht. Also jetzt wird's handgreiflich. Jetzt geht's darum, wie man mit der Blockchain Geld macht. Und einer, der das sehr schön vormacht, und für ein traditionelles Haus, für die Postfinanz, ist Alex Thoma. Alex, der Gottes Servus, wie die
Postfinanz über Blockchain Geld macht.
Ich gebe euch jetzt in den nächsten rund 10 Minuten einen kleinen Abriss, was wir gemacht haben und vor allem auch spannend, wieso wir das gemacht haben bisher und wo die Reise noch hingehen kann. PostFinance hat das Thema Kryptowährungen bereits 2013 auf dem Radar gehabt, also auch sehr früh. Da haben wir die ersten Gespräche intern in einer geschaffenen Arbeitsgruppe zu Bitcoin geführt. Warum haben wir das gemacht? Weil wir natürlich gesehen haben, Bitcoin, das ist eigentlich eine Technologie geschaffen, um den Zahlungsverkehr zu revolutionieren. Es heißt ja auch a Peer-to-Peer Payment System. Und entsprechend mussten wir uns als nationale Payment Champion, als größter Zahlungsverkehrsprovider des Landes natürlich schon überlegen, okay, was bedeutet das für uns, diese Technologie? Wie kann diese Technologie unser bestehendes Geschäft disruptiv beeinflussen? Und das haben wir dann vor allem im ersten Schritt mal explorativ gemacht. Also wir haben das Thema mehr oder weniger parkiert in unserer Innovationsabteilung, heißt das bei uns. Die arbeiten eigentlich losgelöst vom operativen Geschäft der Bank, eigenständig mit eigenem Budget, ohne große IT-Integration, diese neuen Themen aus. Also dort sind alle diese Themen, die dann auch mal irgendwann verschwinden, weil sie es nicht schaffen, wo man heute nicht mehr davon so redet, oder? Aber das ist alles dort. Und ich habe dann dort angefangen. Und als ich 2020 zu der PostFinance gekommen bin, haben wir sehr stark über diese Payment Use Cases geredet. Und da hatten wir auch, da gab es diese Swiss Trust Chain zusammen mit der Swisscom. Und dann haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, okay, können wir etwas von dem bei uns in die operative Bank bringen und damit wirklich auch Kunden-Painpoints heute lösen? Und dann kam eigentlich ziemlich schnell mal so die Erkenntnis von mir, wir fangen wie am falschen Ende an mit dem Ganzen, weil das hat noch nicht diese Marktreife 2020, wie wir es benötigen, um jetzt da wirklich einen großen Push zu machen als PostFinance, als systemrelevante Bank. Wir müssen mal bei den Grundlagen anfangen. Und die Grundlagen für uns waren eigentlich, wir müssen uns mal um effektive Kundenbedürfnisse 2020, 2021 kümmern. Das war der Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen. Warum sage ich das, dass das ein effektives Kundenbedürfnis war? Ja, weil wir das gemessen haben. Wir haben nachgeschaut, wie viel Gelder fließen von unseren Konti zu Kryptobörsen. Das können wir ja nachverfolgen. Und es war in den letzten 4 Jahren 1,5 Milliarden Schweizer Franken. Das bei uns einfach fehlt. Oder das Geld wird einfach wegtransferiert, investiert in Krypto, es wird dann extern quasi Gebühren bezahlt, dass ein Service erbracht wird in diesem Markt. Und das hat dann erstmalig bei uns in der Geschäftsleitung die Augen geöffnet. Vorher war das Thema so schon fast, also ich und Thema war Persona non grata, oder also irgendwie so Piraterie und alle 2 Wochen negativer Artikel in der NZZ. Mit dem wollte man eigentlich nichts wirklich zu tun haben. Wir waren froh, dass ich in dieser Inno-Abteilung war, oder? Und dann habe ich die Augen geöffnet der gesamten Geschäftsleitung und mal aufgezeigt, was uns eigentlich durch die Lappen geht finanziell. Und dann kam noch etwas anderes bei uns ins Spiel, wo wir halt nur bedingt etwas dafür können, nämlich die Zinskurve. Oder wie verdient die PostFinance Geld? Die PostFinance kann keine Kredite vergeben. Das bedeutet, bei uns haben wir eigentlich mehr das Geschäftsmodell einer Versicherung. Wir legen eigentlich die Gelder, die andere Banken als Kredite vergeben, legen wir am Kapitalmarkt an. Hauptsächlich nur erlaubt in ziemlich langweiligen Obligationen. Nun, wenn natürlich die Zinsen nach Null gehen oder eine ganze Weile lang unter Null, haben wir ein Problem, Weil irgendwann ist unser Bondportfolio dann nur noch voll mit null oder negativ rentierenden Anleihen. Und dann haben wir unser gesamtes Geschäftsmodell verloren. Und das bedeutet, die zinsindifferenten Erträge wurden immer wie wichtiger. Was ist zinsindifferent? Beispielsweise das gesamte Anlagegeschäft. Das gesamte Anlagegeschäft hat bei einer Bank den Vorteil, es ist unabhängig von der Zinskurve, wird Geld verdient, weil man macht Kommissionserfolg. Und es bringt Gelder von der Bilanz weg, weil angelegte Gelder in Anlagen sind sogenannte Depotwerte. Depotwerte sind außerbilanziell. Das heißt, unsere Bilanz reduziert sich auch noch. Und wenn wir natürlich Negativzinsen zahlen auf das Bilanzvermögen, haben wir dort das Problem auch reduziert. Das heißt, es gab einen ziemlich starken Push auf diese zinsindifferenten Geschäfte. Und dann bin ich genau im richtigen Moment gekommen und habe eigentlich gesagt, halt, ich habe hier ein zinsindifferentes Geschäft, das ein echtes Kundenbedürfnis ist, ich kann das aufzeigen. Zusätzlich, und das war eigentlich dann der springende Punkt, oder der Grund, warum wir in diesen Markt eingestiegen sind, war schon das effektive Kundenbedürfnis. Aber auch der Blick dann eben auf alles, was nach den Kryptowährungen kommen kann. Eben diese Zahlungsverkehrs-Use-Cases, dieser Blockchain-basierte Zahlungsverkehr, das haben wir natürlich schon als Signal gesehen. Wir haben gewusst, okay, heute ist das vielleicht noch nicht ein Business-Case, wo wir heute gerade massiv Geld verdienen damit, aber wir müssen am Ball bleiben. Wir können jetzt nicht einfach sagen, das Thema lassen wir jetzt auch mal sein und nehmen es in 10 Jahren wieder hervor. Nein, wir müssen heute als PostFinance grundlegendes Wissen entlang der ganzen Organisation aufbauen, damit wir bereit sind, wenn es dann mit dem Blockchain-basierten Zahlungsverkehr richtig losgeht. Und diese Learning Journey der Organisation, der gesamten Organisation, haben wir losgetreten mit diesem Handel und Verwahrung von Kryptowährungen, weil das war eigentlich die Grundlage, weil die Technologie ist die gleiche. Ob ich jetzt einen digitalen Schweizer Franken verwahre oder Ethereum oder Bitcoin, ist basically das Gleiche. Technologisch gesehen. Und die Prozesse, die man aufbauen muss, darum, die Governance, das ist gleich, die Security. Und für uns war das eben genau wichtig. Und wir stehen heute als Bank an einem ganz anderen Punkt, als wir noch vor 4 Jahren gestanden haben. Das kann ich wirklich mit Stolz sagen. Wir werden als enorm innovativen Arbeitgeber wahrgenommen und das Geschäft mit diesen Kryptowährungen läuft bei uns sehr gut. Also wie verdient man Geld damit? Wäre die Antwort, man muss Dienstleistungen und Produkte anbieten, die echten Mehrwert schaffen für die Kundinnen und Kunden, die eben ein Kundenbedürfnis decken. Ich kann euch sagen, wenn man die Marktkapitalisierung vom Kryptomarkt anschaut und das ein bisschen vergleicht mit der Marktkapitalisierung von Aktienmärkten, wenn wir den gesamten Kryptomarkt nehmen und das einreihen in eine Tabelle, wo der Kryptomarkt steht im Vergleich zum Aktienmarkt von verschiedenen Ländern, dann reiht sich der Kryptomarkt irgendwo ein zwischen dem Aktienmarkt, dem gesamten Aktienmarkt von Deutschland und Südkorea. Und wenn wir jetzt einfach unseren Kunden den Zugang nicht geben würden, dann würde das bedeuten, wir würden ihnen den Zugang zum deutschen Aktienmarkt nicht geben oder zum koreanischen Aktienmarkt. Also unsere Kunden können kein BMW kaufen beispielsweise. Und für uns ist das einfach kein gangbarer Weg, oder? Weil es ist ein Kundenbedürfnis und wir müssen jetzt einfach sicherstellen, dass wir den besten, sichersten und angenehmsten Zugang zu diesem Markt schaffen und darauf aufbauen und nachher die weiteren Dienstleistungen. Jetzt haben wir Anfang dieses Jahr haben wir eine Staking-Dienstleistung an den Markt gebracht. Das bedeutet, dass Kunden ihre Ethereum, ihre Ether, die sie bei uns halten, anstatt dass das nur im Portfolio liegt, können Sie das der Ethereum-Blockchain zuführen und dort mithelfen, die Blockchain zu sichern, eben diesen Konsens, den wir gesehen haben, herstellen und dabei verdienen Sie noch eine Rendite obendrauf. Da waren wir jetzt die erste systemrelevante Bank, die so ein natives Staking-Angebot an den Markt gebracht haben, was ein sehr innovatives Produkt ist, was mich auch sehr stolz gemacht hat, weil das wurde dann auch wahrgenommen. Und wir wurden dafür auch ausgezeichnet. Und einfach dieses unternehmensweite Verständnis, dass diese Technologie neu ist und vielleicht ein bisschen anders ist als das traditionelle Geschäft, aber wegen dem wir trotzdem aufgeschlossen uns diesen Herausforderungen stellen müssen, von ganz oben nach ganz unten, das ist etwas, was wir als Organisation irgendwie gemeistert haben. Wir waren ja hier mit der halben Geschäftsleitung, oder? Und man merkt einfach, in dieser Geschäftsleitung ist einfach der Spirit enorm produktiv und konstruktiv, wenn es um diese Technologie geht und um diese Möglichkeiten in diesem Markt. Und es ist nicht ein rotes Tuch. Vor vielleicht 10 Jahren war das noch ein bisschen andere Story, aber ich glaube, diese Situation von unserem Geschäftsmodell, dass wir halt ein bisschen mit dem Rücken zur Wand sind, hat uns halt auch ein bisschen Druck auferlegt zum Innovieren. Das muss man schon verstehen, oder? Wir können nicht auf ein Kreditportfolio zurückgreifen, das einfach jeden Monat die Erträge einspielt. Wir müssen irgendwo durch etwas machen. Diesen Druck zum Innovieren hat uns halt vielleicht einfach eher zu dieser Technologie gebracht, als es jetzt bei einer anderen Bank der Fall ist. Und in dem Fall hier ist es jetzt ein Glück, dass es so ist, weil wir stehen im nationalen und internationalen Vergleich sehr gut da. Wir haben das Geschäft gut aufgebaut, wir haben viele Kunden gewinnen können, wir haben auch Neukunden gewinnen können. Das ist auch etwas, was die PostFinance normalerweise momentan nicht schafft. Wir haben eher den Fall, dass wir Kunden verlieren. Wir haben wegen diesem Angebot explizit Kunden gewonnen. Das ist auch ein Erfolgsfaktor. Und eben auch wir als Arbeitgeber werden ganz anders wahrgenommen. Also wir haben mehr Bewerbungen, qualitativ bessere Bewerbungen und können hier eigentlich wirklich auch als innovative Maschine punkten. Und rückblickend, Fazit kann ich sagen, es war 110% die richtige Entscheidung, das zu machen. Und jeder in der Firma steht heute wirklich voll dahinter. Und die Reise ist nicht zu Ende. Wir werden nächstes Jahr einiges an den Markt bringen, spannende Produkte, spannende Dienstleistungen. Ich werde am CV Summit in Zürich ein Produktannouncement machen für nächstes Jahr, da freue ich mich besonders darauf. Etwas, was wirklich dann auch breit das Thema ausrollt. Und das Thema ist ja, und das ist vielleicht das Letzte, was ich noch sage, wenn es darum geht, auch für die Investoren in Blockchain-Technologie, oder? Das Thema ist anzuschauen, oder das Investment in Kryptowährung, so zumindest sehen es meine Kundinnen und Kunden an, ist für sie vergleichbar mit einem Investment in ein Tech-Startup am Anfang der Internetbranche quasi. So, sie vergleichen das ein bisschen so, oder? Wo die Amazons und Microsofts und Apples entstanden sind und Googles dieser Welt, hat man auch noch nicht genau gewusst, wo es hingeht, und diese Firmen waren auch kleiner. Aber es war irgendwo durch eine Vision da, eine Technologie und ein Mindset, dass man etwas verändern kann. Und wir wissen auch nicht 100% alles, wo das hingehen kann, aber dass das so durchgreifende, große Dinge verändern kann, diese Technologie, dass daran glauben wir und unsere Kundinnen und Kunden, denke ich auch, weil sie vergleichen das quasi als Investment in eine Tech-Firma sozusagen, oder? Also wie wenn man in das Internet selber investieren hätte können damals. Und so gesehen ist auch diese Investment-Story für uns so aufgebaut. Und es freut mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Schwank erzählen. Ja, ist das gut? Okay, vielen Dank.
Vom Abschluss soll ich dem Ola das Wort. Die Grundfrage ist, weshalb hast du nur 3 Flaschen? Okay. Also, ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. So viele Informationen, das nein, alles wunderbar. How good is your Schweizerdeutsch, Michael?
I am learning.
Hochdeutsch? No, I'm not sure if you know who he is, right? So you just said it. I think there is, besides, just a short moment in English, besides the canton of Zug, there's 2 other parties in here. Without them, there would be no Crypto Valley. And I'm very honored that you came here tonight. So the first generation blockchain is Bitcoin. There is no one behind Bitcoin, at least no one we know of. It's a fantasy name in the end. And then the second generation is Ethereum, and Mihai is one of the founders. So they were a group of very talented people that came to Switzerland, set up an apartment in Barb. What was it called again?
The spaceship.
The spaceship. And they launched Ethereum out of Bar in Zug. And ever since, you're here ever since, right? So you have not lost
here. The very lovely Zug, you know. Come for the visit, but stay for the nature and the people. Also aspiring.
And still in Zug, right?
Yeah, still in Zug.
Yes. And then the other one is André, co-founder of Bitcoin Swiss. Bitcoin Swiss facilitated almost all of the initial projects, including Ethereum, if I'm not mistaken, right? So as a broker, Bitcoin Swiss was one of the first companies to give access to Bitcoin for a broader audience or for a broader people. So thank you so much for being here tonight. I would talk to them if I were you after this. You can speak about Etherland. You're transforming Interlaken, the mystery park, into Etherland now.
Etherlaken.
Yes, I'm sorry. So
we got this on the table.
Okay, good, good. Ich wechsle wieder zurück. I'm changing into... Is okay? You know most of that anyways, right? Okay, also... Actually, this is a family and friends event. So family is shareholders and friends is soon to become shareholders, hopefully, right? Also, es geht am Ende des Tages darum, wir haben es gehört, investiere in Blockchain. Es scheint ein guter Moment zu sein, wie Lorenz uns via, noch nicht ChatGPT, Perplexity gezeigt hat. Ich möchte Ihnen jetzt ein, zwei gute Gründe nennen, weshalb ein Investment in CVVC eine gute Idee ist. Darum geht es jetzt in diesen nächsten 2 Stunden. Es hat eben ein paar Aktionäre darunter, die kennen alles, deshalb mache ich das nicht zu lange. Ich möchte nicht noch einmal die Basics wiederholen und dann eben Friends, die vielleicht die Basics noch nicht so kennen. Was machen wir überhaupt? Es gibt eben diese eine Seite, die hast du, Alex, schon beschrieben, investieren in Kryptowährungen. Das machen wir nicht. Wir investieren nicht in Kryptowährungen, das können Sie alle selber machen, mit der Postfinanz zum Beispiel oder mit ganz vielen anderen heute auch. Wir investieren in Firmen, in Startups, sehr junge Startups, die diese Technologie nutzen, um konkrete Probleme zu lösen. Was das für Probleme sind, was das für Herausforderungen sind, das zeigt Ihnen dann Olaf Hannemann, der übrigens nicht auf der Liste ist. Olaf Hannemann ist Co-Gründer von CVC und unser Hauptmann zum Thema Investments. Das heißt, ich mache eine kurze Einführung, dann gibt uns Olaf einen Einblick in, worin investieren eigentlich, was sind das für Firmen und wie entwickeln sich die. Und ich komme dann am Schluss noch zu einer Opportunität, die sich uns im Moment zeigt und die aus unserer Sicht ein guter Grund ist, mit uns eine Reise zu gehen. Wir investieren auf der einen Seite in diese Blockchain-Startups global, 75 Investments bis heute, ein Teil aus der Schweiz, aber natürlich auch viele, die nicht in der Schweiz sind. Und auf der anderen Seite betreiben wir eine Art Plattform unter dem Label CV Labs. In Zug haben wir unseren Hauptsitz. Da sind über 150 Startups bei uns zu Hause. Wir haben das auch in anderen Regionen. Was machen wir da? Wir versuchen eigentlich, diese Industrie, dieses Ökosystem zu vernetzen, also die Startups mit den Investoren, mit den Firmen, mit der Forschung, mit den Medien, um am Ende des Tages eben diese Visibilität zu haben und die besten Startups global zu identifizieren. Das müssen wir natürlich heute nicht nur in Zug machen, sondern auch in anderen Regionen. Wir sind in Lissabon, wir sind in Berlin, wir sind in Dubai und wir sind in Kapstadt, wo wir auch eine Afrika-Strategie verfolgen. Unsere Vision ist eine Wachstumsstrategie. Wir wollen wachsen, darin befinden wir uns im Moment, und zwar auf beiden Seiten. Einerseits wollen wir mehr Investments machen, das heißt, wir brauchen Kapital von neuen Investoren. Man kann entweder über Fonds bei uns investieren oder eben im Moment in die Firma, die da als Dach darüber steht. Und da wollen wir wachsen, auch in mehr Startups investieren und auf der anderen Seite auch auf diese Ökosystemseite, CiviLabs, neue Standorte und neue Services für diese wachsende Industrie. Ich habe hier M&A gelb markiert. Weshalb? Weil ich dann am Schluss die Brücke dazu mache. Wir haben in den letzten 8 Jahren unserer Aktivitäten eine Marke aufbauen können, die man kennt, die für ein bestimmtes Versprechen steht. Und wir werden in letzter Zeit mit möglichen Kaufangeboten kontaktiert, wo wir eigentlich unsere Reputation nutzen können. Und eine solche Kaufmöglichkeit, die werde ich Ihnen am Schluss präsentieren, die eigentlich der Grund ist für unser Zusammenkommen heute Abend. Wie sind wir aufgestellt? Aktionäre mit uns sind in einer Art Holding Company, in einem Dach strukturiert. Dort haben sie sämtliche Einnahmen, die generiert werden, unter einem Dach. Und das sind eben diese beiden Aktivitäten. Auf der einen Seite Investments, also Fonds, die wir auch betreiben und managen. Wir haben einen globalen Fonds und dann haben wir einen Fonds für bestimmte Investments nur auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, wenn wir diese Fonds managen, fallen Gebühren an. Diese Gebühren gehen in die Firma und Sie als Aktionär haben in diesem Sinn die Einnahmen davon. Wir machen eigene Acceleration-Programme, eigene Programme, wo wir die Startups 12 Wochen lang begleiten. Das ist eine Art MBA für junge Firmen, wo wir sie betreuen. Eigentlich auch die beste Due Diligence. Am Ende dieser 12 Wochen wissen wir, welche von diesen 10 Startups durchhalten und welche nicht. Und meistens investieren wir dann danach natürlich noch auch in Folgerunden bei diesen Startups. Und dann die rechte Seite, die umfasst vieles. Wir haben es heute schon gehört. Wir machen die Top 50 Reports. Also wir schauen die Branchen an und beleuchten sie in Branchenberichten. Wir machen viele Konferenzen und kleinere Meetups. Der bekannteste wahrscheinlich der CV Summit, den wir eben nicht mehr in Zug machen, heißt. Ich weiß, Hu ist nicht so glücklich darüber. Wir machen ihn dieses Jahr etwas größer im Kongresshaus in Zürich. Bin gespannt, was du da erzählen wirst. Ich weiß wirklich nicht, regulier. Bin wirklich gespannt. So gut. Sehr gut. Ich gehe nicht weiter jetzt auf die Details hier ein, sondern vielleicht einfach ganz kurz. Ich muss noch einmal kurz etwas zu Hannes sagen. Ich bleibe kurz im Englischen. Johann Schneider-Ammann, you know him as well. He coined the term Crypto Nation in Switzerland. He would like to be here. So he wanted to be here also in person. He has one rule, he told me once. He said, after his role as federal counsel, he said, his wife said, whenever I want to be in the mountains, you have to come. So whenever she wants to be in the mountains, he has to go. And today he is not here. He is in the mountains. So he wanted to join remotely, I guess, because of his illness. He has Parkinson's. He was blocked with his speaking ability, if I'm not mistaken. And he has to deblock that, which unfortunately hasn't happened. So that's why he is not here today. Hannes ist eigentlich ziemlich zentral hier. Er ist engagiert bei uns und unserem Vorhaben auch sehr zugetan. Und wir hatten ein sehr gutes letztes Jahr. Wir haben 30% Umsatzsteigerung gehabt. Ich glaube, wir haben einfach die Firma jetzt einen Punkt, wo wir die Kosten im Griff haben, wo wir die Wachstumspotenziale identifiziert haben. Wir können unser Acceleration-Programm, also dieses MBA, das wir für unsere Startups entwickelt haben, in der Branche Dritten als Service anbieten. Das sind auch attraktive Produkte, die gut skalieren. Das hat eigentlich eine Art Markt gefunden im Moment. Das wollen wir ausbauen und dann eben, worauf ich dann am Schluss noch einmal zu sprechen komme, diese M&A, diese Kaufmöglichkeiten, die können uns eigentlich anorganisch sehr schnell in die nächste Geländekammer transportieren. Ich mache hier einen kurzen Stopp und spreche am Schluss eben über eine solche über ein solches Kaufangebot, das uns vorliegt, und übergebe jetzt an Olaf, der uns an 4 Beispielen zeigen wird, in welche Art von Firmen wir investieren.
Genau, danke Matthias. Wir haben uns gedacht, es ist am einfachsten, wenn man mit ein paar Beispielen von Startups, in die wir investieren, anfängt. Wie du schon gesagt hast, wir investieren eben in Projekte, die mit Blockchain-Technologie Anwendungen entwickeln in allen möglichen Industrien, Alternative 1, oder in Projekte, die Dienstleister sind für ein funktionierendes digitales Asset-Ökosystem. Also wenn wir sind komplett davon überzeugt, Assets werden tokenisiert und digitalisiert und da braucht es eben Services und Dienstleister, die dieses System effizient ermöglichen. Und das sind eigentlich unsere zwei Schwerpunkte. Ich fange mit einem Projekt an, da sind wir schon relativ lang dabei investiert. Die kamen aus unserem zweiten Akzelerationsprogramm, was wir in 2021, meine ich, oder 19 haben wir angefangen damit, gemacht haben. Das ist Asfin aus Stuttgart. Das muss man sich vereinfacht so vorstellen. Ihr Auto hat heute ganz viele Computer. Da gibt es unheimlich viele Lines of Code. Und die werden heutzutage nicht mehr abgedatet, die Computer im Auto, dadurch, dass man irgendwo in die Werkstatt fährt und er steckt den Computer ran, sondern das wird sozusagen over the air geschickt, die neue Software. So, aber wer kontrolliert's? Und wer macht sozusagen den Check, es wurde hochgeladen, es hat sich selbst getestet, 2 Monate später, es wurde nicht gehackt. Und wenn man dann mal noch ein bisschen nach vorne schaut, im Sinne von neuen Mobilitätskonzepten, ist das natürlich unheimlich wichtig. Und wer sollte es eigentlich kontrollieren? Ist es der Bosch oder der Daimler? Oder ist es eine unabhängige Datenbank mit einem Zeitstempel, wo man ganz klar nachvollziehen kann, dass es dann und dann passiert? Und das ist eins der ersten Anwendungsbeispiele von dieser Firma gewesen, Asfin aus Stuttgart, die aber dann das verbreitet haben in Richtung Cybersecurity, in jegliche Anwendungen, wo es um Software-Updates auf Kontrollgeräte geht. Das können Lesegeräte in einer Industriekette sein, aber wer kontrolliert die Software? Das kann eben Smart City sein, wer steuert die Weichen und die Flughäfen, aber wer kontrolliert die Software? Das macht alles Asfin. Wir sind in 2019 mit dem ersten Investment reingegangen. Da gingen die durch dieses Trainingsprogramm bei uns, haben dann nochmal nachgelegt. Also wir legen auch nach bei den Investments und stehen heute bei einer Verachtfachung unseres ersten Investments und es hat sich versechsfacht gewichtet, eben das beide. Viele bei diesen Beispielen ist, wir sind da noch nicht raus, wir begleiten die Firma weiter und es läuft für die nach wie vor gut. Ein zweites Beispiel ist ein Dienstleister für ein funktionierendes digitales Asset-Ökosystem. Gentoo macht eigentlich noch viel mehr. Es ist ein Startup aus oder ein Projekt aus Zürich. Die sind mittlerweile gar kein Startup mehr, sondern eine Wachstumsfirma. Da geht es um Verbriefung und den Kapitalmarkt Zugänge zu machen für Investoren mit sogenannten aktiv gemanagten Zertifikaten. Das machen viele Banken auch. Bei Gentoo ist die Spezialisierung darauf, eben auch Private Assets, also nicht gelistete Titel, sozusagen bankable zu machen, sodass ich das auch mit einer Schweizer ISIN-Nummer in meinem Portfolio halten kann. Das Spannende für uns war, dass die das dann natürlich da auch gemacht haben, eben für Krypto-Investments, also in dem Sinn Krypto-Anlagen für Retail- und Bankkunden verbrieft in aktiv gemanagten Zertifikaten. Wir waren dort seit Tag 1 eigentlich Gründungs- oder Co-Gründungsinvestor mit nur einem sehr kleinen Ticket in dem einen Joint Venture, sind darüber dann Investor geworden in der Gesamtfirma. Die läuft sehr, sehr gut. Da haben wir heute einen Multiplikator auf dem Investment drauf von 88. Leider haben wir nicht mehr investieren können damals. Sonst sehe das sehr gut aus. Und die sind auch gerade dran, eine neue Runde aufzulegen, wo sich der Wert nochmal steigern wird. Das nächste ist ein ganz spannendes Thema. Da geht es um Human Aid, also Hilfszahlung in Krisenregionen, wo man heutzutage rechnet, dass ungefähr 50% des gespendeten Gelds de facto verloren gehen. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, sind hohe Kosten im Transfer. Also Western Union nimmt einem einen Arm und ein Bein oder 12-14%. Es dauert zu lange. Man hat hohe Währungskursschwankungen. Und es gibt natürlich Mittelmänner, die sich vielleicht auch mal was zwischenraus schnauzen. Dieses Projekt kommt aus den USA ursprünglich, arbeitet mit vielen von den großen Hilfsorganisationen mittlerweile zusammen, unter anderem der Norwegian Refugee Council. Und da geht es um über Stablecoins in Krisengebiete sehr, sehr schnell an diese Fieldworker, an die Roman Schwere Hilfe, das Kapital zu bekommen. Und über smarte Verträge, über die Blockchain, kann man das natürlich auch so machen. Heutzutage hatten wir schon häufig Frühwarnsysteme. Also sprich, ich weiß schon 2-3 Tage vorher, da gibt es eine große Gefahr, dass irgendwo auf der Insel der Wind weht. Sprich, viele von diesen großen Spendern können dann, sorry für das Neudeutsch, ihre Spende schon preloaden und sagen, wenn der Fall eintritt, wird sofort geschickt. Und das ist tatsächlich quasi zeitgleich kommt das Geld in Krisengebiet an. Dann in 23 das erste Mal investiert, dann nochmal kurz nachgelegt. Die sind auch durch unser Acceleration-Programm gegangen mit den 12 Wochen Training, wie es der Matthias gesagt hat. Da stehen wir bei 4,3 Mal vom ersten Investment. Und das läuft für die nach wie vor gut. Ein Dampener war natürlich für US-Firmen das ganze Thema USAID und was gestrichen wurde von der Regierung. Aber die lassen sich nicht runterkriegen und machen mit eben anderen Organisationen entsprechend weiter. Und zu guter Letzt ein Beispiel aus, das kommt aus Israel. Da geht es um sehr, sehr sichere Verwahrung von Crypto-Assets, GKA. Also eben auch wieder ein Dienstleister für funktionäres digitales Asset-Ökosystem. Da sind wir reingekommen mit einem kleinen Ticket und die wurden dann sehr, sehr schnell über eine M&A-Transaktion verkauft. Die gehören heute zu Galaxy Digital, also einem der ganz großen Spieler in dem Markt. Das zeigt aber auch so ein bisschen, es kann sehr schnell gehen in dem Markt und wenn es gerade ein gutes M&A-Umfeld hat, können auch Exits bei uns relativ schnell über M&A-Exits eben dann geschehen. Im Gesamten, der Matthias hat es angedeutet, 75 Investments, im Übrigen in über 20 Ländern, also relativ diversifiziert. Einige davon kommen dann nach den Trainingsprogrammen auch in die Schweiz, wo es eben Sinn macht für ein afrikanisches Startup, wo es darum geht, das Grundbuch sicher abzudecken, können wir dann als Case Study bei dir noch bringen. Da macht es natürlich Sinn, dass die in Nigeria bleiben. Ja, aber viele tragen natürlich trotzdem, auch wenn sie dann wieder in ihre Region zurückgehen, zum Innovationsstandort Schweiz entsprechend bei. 55 davon sind diese ganz, ganz frühen Projekte, die dann durch unser eigenes Trainingsprogramm gehen. Und 20 davon sind Projekte, wo die Gründer entweder etwas erfahrener sind oder schon ein bisschen weiter. Es laufen nicht alle so gut wie die beschriebenen Beispiele. Wir haben natürlich ein paar schöne rausgeholt. Also wir haben auch Abschreiber. Der aktuelle Fonds, den wir jetzt im Herbst letzten Jahres aufgelegt haben, wo wir nach wie vor auch noch Investoren dafür suchen, ist allerdings sehr, sehr gut angelaufen. Der hat sich schon verdoppelt. Da wir aber immer noch in der Finanzierung sind, kann man noch mit zum Einstandspreis mit dazukommen. Und dort einsteigen. Wichtig bei solchen Sachen ist immer zu sagen, das sind Buchwerte und die Realität ist immer der Exit. Also sprich, das wird bei einigen Projekten noch schön nach oben gehen und bei anderen wird es auch gegen die Wand fahren. Wie wir gesagt haben, nicht alle von den Startups werden das schaffen. Vielleicht noch eins. Du hattest das vorhin erwähnt, es ist ein bisschen ruhiger geworden um Blockchain. Das liegt auch noch an einem anderen Thema. Nämlich, ich war Anfang des Jahres bei einigen Veranstaltungen von großen Privatbanken, die so einen Marktausblick gegeben haben, was sind die großen Themen dieses Jahr. Und da wurden immer diese drei Themen genannt. Künstliche Intelligenz, der Rüstungssektor und Langlebigkeit und personalisierte Gesundheit. Und wir saßen dann natürlich drin und dachten, und was ist mit Blockchain, das ist doch auch riesig. Und wenn man aber dann mal ein bisschen drüber nachdenkt und sagt, was brauchen eigentlich diese Industrien, um effizient funktionieren zu können, dann werden die alle Blockchain-Technologie brauchen, irgendwo im Hintergrund. Und deshalb reden wir hier eben von einer Katalysator-Technologie für viele andere Megatrends. Wir können darüber dann nochmal vertieft in einzelne Beispiele gehen, aber es ist relativ offensichtlich. Künstliche Intelligenz braucht Urheberthematiken, jetzt so unheimlich viel. Es braucht eine Nachverfolgung und es braucht auch smarte, automatisierte Verträge, um wenn Maschinen miteinander Transaktionen tätigen. Die Verteidigungsindustrie ist natürlich hochspannend. Das fängt an bei Sachen, wo man sich vorstellen kann, dass man Drohnen über eine eigene Identität relativ sicher macht, dass die nicht angegriffen werden können. das geht weiter, dass man vielleicht ein Backup-System baut für gewisse Länder, wo der Zahlungsverkehr nach wie vor stabil durchgeführt werden kann, wenn das irgendwo gehackt wird. Also sehr, sehr viel von sozusagen der Verteidigung und den Themen wird ja in Zukunft nicht über Hardware, sondern über Software gespielt werden. Und da braucht es eben Blockchain. Und bei den persönlichen Gesundheitsdaten ist es, glaube ich, auch relativ klar, dass dass Menschen in der Zukunft da lieber auch ihrer eigenen Datenbank vertrauen als externen Drittparteien. Damit pausiere ich nochmal mit ein paar Beispielen und gebe zurück an Matthias.
Danke vielmals, ja. Olaf. Wie gesagt, ich komme jetzt auf eine dieser M&A-Kaufmöglichkeiten zu sprechen, die dieses Zusammenkommen auch bis zu einem gewissen Grad verursacht hat. Wir sind seit circa 2023 wieder zurück im Mittleren Osten, Dubai, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate mehrheitlich und schätzen eigentlich die Region heute strategisch als relevant ein, geopolitisch USA, die im Moment natürlich alles treiben, Asien eigentlich wie als ein gekoppeltes eigenes Ökosystem, Europa, the jury is still out, aber der Markt ist groß genug. Die Schweiz, wir haben es gehört, Heinz, wir sind nicht überall zufrieden, was die Regulation angeht. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das machen können. Und Abu Dhabi oder die Region der Mittlere Osten kann eigentlich alle Regionen dieser Welt heute bedienen. Und das sieht man auch, wenn man sich anschaut, wer wohin geht, wo man wo angesiedelt wird, wie flexibel die Regulatorien sind. Bitcoin Swiss, seit wann seid ihr in Abu Dhabi?
23.
Du lebst da inzwischen, soviel ich weiß, oder? Also ich habe den Shift auch gemacht. Ich bin dann gespannt, was deine Einschätzung ist. Die kannst du vielleicht dann mit uns auch noch teilen. Nicht der einzige Schweizer, der in Abu Dhabi ist. Amina hat das auch gemacht, glaube ich. Signum ist auch. Also wenn dann Abu Dhabi, kann man schon ein bisschen sagen, für viele Schweizer oder von der Qualität her und so. Genau, also für uns, wir sind auch in diesem Prozess etwas langsamer als Bitcoin Swiss. Wir sind auch nicht im gleichen Markt, muss man sagen. Und wir haben uns 2021 die Region angeschaut und überlegt, wie können wir da einsteigen. Und die Region war damals noch nicht ganz so weit. Wir haben Abu Dhabi damals vorgeschlagen, mach doch etwas für Blockchain für die Region. Das haben sie heute. Und deshalb wird das für uns neben einem organischen Wachstum, wo wir eben Potenzial sehen, wo wir unseren Umsatz weiterentwickeln können, darf nicht vergessen, dass Wachstum bei einem Venture Capital, bei einem Investor, das kommt am Ende der Laufzeit der Fonds. Das heißt, die Returns kommen dann nach 8 bis 10 Jahren. Alle Returns, die wir jetzt machen, kommen aus Managementgebühren, kommen aus den operativen Tätigkeiten, die wir machen. Das heißt, ist noch vergleichsweise klein zu den Revenues, die dann später kommen. Natürlich wollen wir organisch wachsen, das machen wir, aber anorganisch hat für uns einen ganz besonderen Reiz. I'm going to share some alpha now. Aktionäre haben das heute schon erhalten per Post, per E-Mail. Wir haben eine Kaufmöglichkeit eines Accelerators in Abu Dhabi, fertig verhandelt, das liegt bei uns auf dem Tisch. Im Umfang von 2 Millionen US-Dollar. Das bringt uns pro Jahr ungefähr 1 Million US-Dollar zusätzlichen Umsatz mit einer sehr attraktiven Marge. Wir kaufen da eine Firma, die einen Vertrag hat, diese Accelerator-Programme über die nächsten Jahre auszuführen. Wir sind mit Ihnen seit Januar in Kontakt. Zeitweise war der Deal weg vom Tisch, jetzt ist er wieder da. Ausverhandelt und wir wollen das unbedingt machen. Wieso? Ich glaube, ich finde, und André, du hast das auch bestätigt, die Region ist wahrscheinlich in unserer Branche im Moment die spannendste Wachstumsregion, wo man präsent sein will, muss, wo man kann auch.
Neben den USA.
Neben den USA, das ist noch eine Schuhnummer zu groß für uns. Aber im Moment für uns sicherlich eine der spannendsten Regionen. Wir werden mit einem Schlag in diesem Markt von Tag 1. Wir können Team und Aktivitäten dieser Firma übernehmen. Und für uns bedeutet das, wir sind noch nicht in der Profitabilität, dass wir mit dieser Akquise ganz nah, wenn nicht in die
Profitabilitätszone kommen wird. Deshalb ist das für uns strategisch hochrelevant, sowohl vom Board als auch vom Management so vorgesehen. Wir haben das bei uns so weit vorbereitet, dass auch jemand aus dem Team die Geschäfte führen könnte, obwohl wir das Team übernehmen können. Wir kennen das ganze Team, wir sind vertraut. Das kommt eigentlich aus dem ganz nahen Ökosystem von uns. Und wir müssen das finanzieren. Teil dieser Finanzierung ist eine erste Zahlung, die relativ schnell fällig wird. Und deshalb möchten wir gerne aus diesem Umfeld, wir gehen zuerst natürlich an unsere Aktionäre, bevor wir dann weitere externe Aktionäre einladen, einen Teil dieser Finanzierung holen. Das sind total diese 1,5 Millionen Schweizer Franken in dem Fall. Wie kann man das machen? Bei uns läuft eine Family and Friends Runde. Man kann das über die machen im Moment. Die Konditionen kennen natürlich die Aktionäre, die noch zusätzlich einen Abschlag von 10% erhalten. Kommt man bei uns ins Eigenkapital, also das sind Aktien der CVVC AG. Die CVVC AG kauft dann diese Firma in Abu Dhabi. Man wird dann mit diesem Investment in CVVC Aktionär für CVVC AG. Wer das nicht möchte, aus welchem Grund aus immer, kann das über ein Darlehen machen, das wir wieder zurückzahlen mit einem entsprechenden Zins. Das Darlehen kann aus dem Cashflow dieser Abu Dhabi-Aktivitäten finanziert werden, aufgrund der hohen Marge, die wir da gut kennen. Das ist die Opportunität, die zu dieser Runde eigentlich veranlasst hat. Wir sind wirklich sehr angetan von dem, wollen diesen Schritt machen. Zeitschiene sehr bald. Morgen eigentlich der Kickoff-Call und dann sollte das Ganze sehr rasch über die Bühne gehen. Also hier eigentlich ein Aufruf an bestehende wie auch vielleicht neue Interessenten, die ins Aktionar kommen möchten. Eine tolle Opportunität, die für uns ausschlaggebend sein kann. We can move the needle für uns mit dem und wir freuen uns wirklich sehr, wenn Sie uns da unterstützen können.